Der 11. September 73, was ist passiert? Der sozialistische, demokratische Präsident Salvador Allende von einem linken Wahlbündnis in Chile ist im Parlament und setzt umfassende Reformen durch. Reformen, die das Leben der Masse, der verarmten Bevölkerung verbessern und die zu Lasten der großen Kapitalisten, großen Konzerne gehen. Das gleiche Problem, das uns alle noch trifft, auch gerade hier in Deutschland, wo man immer denkt, ja hier bei uns geht es ja noch gut. Deutschland ist ein Niedriglohnland, das sich gerade mit im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel viel schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen, vor allem Arbeitsbedingungen auch hat. Und deswegen sind auch wir hier Opfer des Kapitalismus und genau, und bräuchten eine Politik, die nicht so kapitalfreundliche Politik macht, sondern eher Arbeitnehmer, lohnabhängige, arbeitslosenfreundliche Politik, also die Masse der Menschen freundliche Politik. Genau, und deswegen ist es so ein tragischer Fall, wenn man über den 11. September 73 spricht, weil dort dann eine Regierung gewählt worden ist, bei der letzten Wahl mit 44%, also fast eine absolute Mehrheit, die eben eine solche Politik durchsetzen wollte, die eine sehr demokratische, also ohne Großwaffengewalt, mit sehr viel Geduld, mit sehr viel Gesprächen sozialistische Reformen durchführen wollte und dabei geputscht worden ist, also das Militär unter Augusto Pinochet hat geputscht, ist mit Waffen, hat Luftangriffe geflogen auf den Präsidentenpalast, ist mit dem Militär aufgefahren. Und das Ganze, und das macht es noch ein bisschen tragischer, mit Unterstützung der USA. Und zwar, jetzt ist es keine Verschwörungstheorie, das kann man überall nachlesen. Das hat Ronald Reagan später sogar zugegeben, dass sie diesen Putsch unterstützt haben. Und Pinochet hat dann kurz nach dem Putsch die Stadien aufgemacht, also in die großen Stadien, im größten Stadion, den Estadio Nacional, 40.000 Oppositionelle und Gegner, Regierungsanhänger quasi einsperren lassen, dort teilweise gefoltert, viele umgebracht und in den Jahren danach sind nach Schätzung von Amnesty International 30.000 Menschen gestorben oder getötet worden von den Putschisten. Und die haben dort eine rechte neoliberale Regierung eingesetzt, die dann auch von den USA gefördert worden ist und genau, so Milton Friedman von der Chicago School, das ist so ein neoliberaler Vordenker, ist dort dann offiziell zum Berater erklärt worden und hat dort die Politik gestaltet. Und es war auch so ein Versuch quasi, diese neue Theorie des Neoliberalismus mal auszuprobieren. Und das hat die USA unterstützt und mit Hinblick darauf, dass da echt sehr viele Leute gestorben sind und es eine sehr grausame, bis 1990 andauernde Militärdiktatur in Chile gegeben hat. Also, dass wenn sozialistische, demokratische, also linke demokratische Bewegungen erfolgreich werden, solange es solche imperialistischen Mächte gibt, wie in dem Fall die USA, ich meine, hierzulande wären es wahrscheinlich eher dann, oder in Europa wäre es vielleicht eher Deutschland, der dann so was durchdrückt, eben wie im Fall mit Griechenland auch gesehen haben, und der deutsche Imperialismus dort emanzipatorische Bewegungen unterdrückt. Aber das gilt es zu kritisieren und sich dessen bewusst zu werden. Und was man noch dazu, finde ich zwei Aspekte noch, die ich spannend finde dabei, also ist das eine, dass die deutsche Regierung damals und der Genscher von der FDP, ich glaube, der war Außenminister, hat mit Chile, mit dem danach faschistischen Chile zusammengearbeitet und hat das irgendwie immer öffentlich abgewiegelt. Ein anderer Politiker hat das irgendwie als Mörderbande, die Putschisten als Mörderbande bezeichnet. Da hat er sich dann ganz arg gewehrt, dass es keine Mörderbande sei und dass man mit denen zusammenarbeiten müsse und so. Und das war krass für die deutsche Linke auch. Also sie haben gemerkt, wow, die Faschisten kommen da an die Macht mit Militärputsch, machen die Stadien auf. Das ist so hier in der Linken ein Begriff gewesen. So die, ja, wenn wir das nicht drauf aufpassen, dann machen die Stadien auf. Das heißt, die machen die Fußballstadien auf, schicken Zehntausende, sammeln Zehntausende oppositionelle linke Kritikerinnen ein, sperren dort ein, sortieren die dort, foltern, ermorden die dort. Und das war mit ein Gründungs, Impuls für den bewaffneten Kampf in Deutschland. Also das, ich war auf einer Veranstaltung schon, auch in Tübingen, wo Leute vom Bewegung 2. Juni waren, was ja eher so eine anarchistische, im Gegensatz zur RAF, eine anarchistische bewaffnete Gruppe war. Und die haben gesagt, ja, wir haben gesehen, die machen die Stadien auf, wir brauchen, die Linke in Deutschland braucht einen bewaffneten Arm, weil die sonst vor nichts zurückschrecken. Und die deutsche Regierung sogar da diese faschistischen Putschisten in Chile unterstützt und vor nichts zurückschreckt. Deswegen müssen wir uns bewaffnen für den Fall, dass wir Mehrheit werden, dass wir uns durchsetzen können und die nicht mit Waffengewalt uns bekämpfen. Das finde ich ein Aspekt in der ganzen RAF-Debatte, der komplett unter den Tisch fällt, natürlich, oder fallen gelassen wird, natürlich, auch weil das Verständnis erzeugt, natürlich. Und besonders brisant ist es jetzt in dieser Auseinandersetzung mit dem Hannibal-Netzwerk. Das habt ihr sicher schon oder hoffentlich schon gehört. Das hat auch nicht den Aufschrei erzeugt, den es hätte müssen in Deutschland. Dass diese Recherche von der Frankfurter Rundschau und der Taz ergeben hat, dass eben rechte Militärs einen Putsch planen, dass die auch schon solche Hallen mieten oder im Fokus haben, welche Hallen sie anmieten können, wo sie Oppositionelle einsperren können, dass sie Todeslisten haben von Oppositionellen und Linken, die sie dann einsperren wollen, dass sie Leichensäcke gekauft haben, damit sie die, wenn sie dann erschossen haben, die auch entsorgen können. Das ist Deutschland 2018, 2019 aktuell. Und es gibt irgendwie nicht den passenden Aufschrei dazu. Also es gibt wirklich Gründe, sich da Sorgen zu machen. Und das will ich hier nochmal aufmerksam machen einfach. So, gehen wir nochmal kurz zurück zu Chile. Ja, was vielleicht dann noch irgendwie vergleichsweise harmlos klingt, ist, dass die CIA in einer seiner geheimsten Operationen, aber die jetzt inzwischen alle auf Wikipedia zu lesen, nachzulesen sind, Fulbert, den General, der vor Pinochet dort General war in Chile, umbringen lassen hat. Der war zwar US-freundlich, aber er war auch verfassungstreu und das hat natürlich dem Putsch im Wege gestanden und sie haben die zwei Vorgänger von Pinochet einfach um die Ecke bringen lassen, damit Pinochet an die Macht kommt, weil von dem wussten sie, mit dem haben sie abgesprochen, dass er eine pro-US-amerikanische Militärputsch durchziehen wird und eben nicht verfassungstreu ist. Ja, so viel dazu. Warum weiß man darüber so wenig? Warum wird darüber so wenig gesprochen? Ich finde auch, und das ist noch ein kleiner Anhang dazu, dass es Zeitungen, die man noch allgemein als linke Zeitung wahrnimmt, teilweise keine linken Zeitungen mehr sind, gerade wenn es um solche Themen geht. Und zwar habe ich hier die Analyse und Kritik in der Hand. Das ist noch eine sehr linke Zeitung. Aber hier gibt es auch ein Autor, der früher in der Jungle World geschrieben hat, und zwar von 94 bis 97, Stefan Ripplinger, hat ja einen Artikel geschrieben darüber, wie das so ablief. Und zwar war die Jungle World eine Abspaltung von der Jungen Welt. Die Junge Welt, kennt ihr vielleicht, ist eine linke Zeitung, eine traditionslinke Zeitung, die schon vergleichsweise ziemlich traditionelle linke Ansichten hat, so mit pro-DDR und pro-Sowjetunion und so weiter. Von der hat sich die Jungle World abgespalten und das war 1994 und bis 97 schreibt hier Ripplinger auch, dass es noch ein buntscheckiges, bissiges Blatt war, aber dann spätestens seit 2003 ein homogenes, erst linksliberales, dann neokonservatives Blatt geworden ist, welches zwar noch nicht für ein ausländerfreies und autoritäres Deutschland, aber doch für eins ohne Muslime und Marxisten trommelt, Marxistinnen. Genau, dass die Jungle World einfach ein Blatt ist, was bei vielen wichtigen Themen eine Wende gemacht hat und kein linkes Blatt mehr ist. Sie sagen, es gibt keine Klassen mehr und damit vertreten sie aber öfters auch die Position der herrschenden Klasse. Sie haben Autoren wie den Thomas von der Ostensacke, der auch bei der Welt schreibt, also auch so bei auslandspolitischen Themen vor allem, da scheint es mit die Jungle World mit der Welt, welche Springerpresse ist, also eher so eine rechtskonservative Zeitung. Ziemlich auf einer Linie zu sein. Unter anderem hat auch Thomas Maul dort geschrieben, von dem haben sie sich noch nicht distanziert, obwohl Thomas Maul inzwischen Sachen schreibt, wie die AfD sei die letzte Partei mit Restvernunft und ja, irgendwie so Hauptsache gegen, ja, die Position auch, die gerade ein bisschen aus dieser Ecke auch kommt, noch immer mittragend, ja, die wirklichen Schlimmen und Antisemiten sind eigentlich die Linken und die Muslime und eben nicht mehr irgendwie Nazis oder Pegida oder diese neue rechte Ecke und sich mit dieser sympathisiert und auch so Sachen wie die Jerusalem-Erklärung, also so eine neue rechte Propaganda, dass sie sich mit Israel solidarisieren, weil die Muslime ja die Bösen sind, sowas in die Richtung auch mitmacht einfach und da eine, kann man schon sagen, eine Querfront baut.